Ja, einen wunderschönen guten Morgen nochmal von meiner Seite. Ich lade euch ein, dass ihr eure Bibeln hernehmt oder eure Apps oder wie auch immer ihr das macht, aber schlagt das Wort auf mit mir, das Schwert in die Hand nehmen, ist eine gute Idee, wenn wir unterwegs sind als Jesu Nachfolger. Und die Stelle heute, die wir anschauen, ist Josua 5, Abvers 13 bis ins 6. Kapitel, Vers 2. Wir machen also jetzt zwischenzeitlich einmal einen Abstecher ins Alte Testament. Warum schauen wir Josua 5 an, wenn wir eigentlich mit einer Lukas-Serie dran sind? Ich habe über diese Stelle bei der letzten BEG-Delegiertenversammlung gepredigt und wir haben uns als Älteste gedacht, es wäre vielleicht gut, das auch in der CGD anzuschauen. Auf jeden Fall. Ich wurde damals gefragt, eben ob ich einen geistlichen Input vorbereiten würde für die Delegiertenversammlung. Und ich habe gewusst, dass viel von dem, was den BEG beschäftigt oder die Gemeinden im BEG beschäftigt, ein Klima ist, das von Abgrenzung und Uneinigkeit in den Gemeinden geprägt ist. Viele Gemeinden haben das erlebt, weil unser Umgang mit Corona einfach so viele Fragen aufgeworfen hat und uns vor eine ganz neue Herausforderung gestellt hat, auch viel Zwiespalt verursacht hat. Und in den meisten Gemeinden hat das Thema sehr stark polarisiert. Und wir sind davon nicht ausgenommen. Und wir spüren die Auswirkungen als Gemeinde immer noch. Aber wenn Jesus eines möchte, dass unter seinen Nachfolgern sichtbar und erlebbar und spürbar ist, was ist das eine, das Jesus möchte, das sichtbar wird unter uns? Was? Liebe. Und wie sieht Liebe aus? Wie kann es geschehen, dass wir einander lieben, wenn wir so unterschiedlicher Meinung sind, dass ein gemeinsamer Weg ausgeschlossen scheint? Ja, verlangt Jesus das Unmögliche von uns, wenn er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid. Verlangt Jesus das Unmögliche von uns? Oder gibt es einen Weg, unterschiedliche Sichtweisen miteinander auszuhalten und gemeinsam Jesus nachzufolgen? Und dann vielleicht sogar zu reifen und zu wachsen aus diesen Spannungen, die da sind, damit wir Jesus ähnlicher werden. Ich sage euch eins, ich freue mich so, dass der Günther heute Morgen diesen Stopp, dieses Ende der Corona-Krise offiziell verlautbart hat, ja, mit allen diesen Regeln, über die wir uns nicht mehr Gedanken machen müssen. Aber ich sage euch auch noch eins. Die nächste Krise, die kommt bestimmt. Wie sind wir darauf vorbereitet? Gibt es einen Weg, Jesu nachzufolgen, die Sichtweisen auszuhalten und Liebe zu zeigen? Und die Antwort lautet, ja, es gibt einen Weg. Weil Jesus nicht das Unmögliche verlangt von uns. Und dieser Weg sieht so aus, nämlich dass Jesus uns nimmt als Gemeinde, als Geschwister, Brüder und Schwestern und uns auf seinen heiligen Boden stellt. Miteinander. Und das, was damit gemeint ist, das zeigt uns Josua 5 und 6 heute Morgen. Ich möchte beten, dass Jesus uns hilft und dann werde ich den Predigttext lesen mit euch. Jesus, unser wunderbarer Herr und Heiland, unser Hirte, wir bitten dich, dass du uns heute Morgen und in Zukunft auf deinen Boden stellst, deinen heiligen Boden, gemeinsam. Tue das jetzt durch dein lebendiges Wort. Amen. Kurz zum Kontext, was so um und in dieser Geschichte passiert. Israel hat ja gerade trockenen Fußes den Jordan überquert, auf seinem Weg in das gelobte, verheißene Land. Israel hat die Beschneidung zelebriert, gerade das Passa gefeiert und erstmals kein Manna mehr gegessen seit 40 Jahren, sondern von den Erträgen des verheißenen Landes selbst gegessen. Ein unglaublicher Moment im Alten Testament. Und jetzt ist diese neue Generation des Gottesvolkes bereit, ins verheißene Land unter der Führung von Josua einzutreten und es einzunehmen. Und ich lese jetzt weiter aus der Schlachter 2000 Übersetzung ab Josua 5, Vers 13 bis 6, 2, was in diesem Rahmen hier jetzt in diesem Moment geschieht. Und das ist Gottes lebendiges Wort. Es geschah aber, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und er sah sich um. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in der Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Bist du für uns oder für unsere Feinde? Er aber sprach: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn, jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Jericho war aber verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, sodass niemand herein oder herausgehen konnte. Und der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Soweit das Wort Gottes. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Vielleicht ist dir diese Frage auch schon einmal gestellt worden. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Und das ist eine gefährliche Frage, oder? Weil je nach Antwort die Dinge sehr unterschiedlich verlaufen können. Weil du dich plötzlich outen musst. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Stell dir folgende Szene vor. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Fragt eine Frau ihren Mann nach ihrem gemeinsamen Besuch bei seinen Eltern. Ist eine gefährliche Frage, oder? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf meiner oder auf der deiner Eltern? Und das ist nicht nur in einer potenziellen Schwiegereltern-Ehepaar-Dynamik eine gefährliche Frage. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Es ist eine Frage, die zunehmend gestellt wird und das in einem zunehmend polarisierten und fragmentierten Umfeld, oder? In dem wir leben. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Bist du pro oder anti? Auf welcher Seite stehst du? Und diese Frage, oder besser gesagt, die Antwort auf diese Frage bestimmt, mit wem ich zusammenarbeiten kann oder darf oder nicht. Sie bestimmt, mit wem ich Gemeinschaft haben will oder darf oder nicht. Sie bestimmt, ob ich dazugehören kann oder wer dazugehören darf oder nicht. Und sie bestimmt, mit wem ich an einem Strang ziehen kann oder nicht. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass Josua genau diese Frage stellt, als er vor Jericho steht, oder? Und Ausschau hält mit der Aufgabe, Jericho einzunehmen und dann diesen Mann da mit gezücktem Schwert sieht. Schau Vers 13. Er fragt ihn, bist du für uns oder für unsere Feinde? Auf welcher Seite stehst du? Und das ist eine wichtige Frage, oder? Immerhin war es ja auch keine Kleinigkeit, für den Josua das gelobte Land einzunehmen. Da stand Israel, genau genommen die nächste Generation Israels, an der Grenze zum verheißenen Land, eine neue Generation des Gottesvolkes, vor großen Herausforderungen, nämlich Kanaan einzunehmen und Gottes Reich dort zu bauen. Und bei so einer großen Aufgabe musst du schon wissen, wer auf deiner Seite steht, oder? So geschah es also, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, er hatte ein blankes Schwert in seiner Hand, und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Mit anderen Worten, auf welcher Seite stehst du? Und je nach Antwort würden die Dinge jetzt sehr unterschiedlich verlaufen zwischen Josua und dem Mann mit Schwert, oder? Nur, dass Josua die Antwort auf seine Frage nie bekommt. Der Mann mit Schwert weigert sich schlichtweg, sich für die eine oder die andere Seite zu outen. Schau mal Vers 14. Er, der Mann, aber sprach, nein. Was auf Josuas Frage hin so viel bedeutet wie weder noch, Josua. Ich bin weder auf deiner Seite noch auf der Seite deiner Feinde. Und es liegt nicht daran, dass sich der Mann nicht entscheiden kann, sondern es liegt daran, wer dieser Mann ist. Vers 14. Nein, Josua, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn, jetzt bin ich gekommen. Und ich weiß nicht, ob der Josua erleichtert war in dem Moment oder verwirrt. Erleichtert vielleicht, weil Josua begreift, dass Gott ihm gerade begegnet. Aber verwirrt, weil Josua dann vielleicht schon erwartet hätte, dass Gott sagt, hey, klar bin ich auf deiner Seite, Josua. Immerhin gehörte Josua zu Gottes Volk, oder? Klar ist Gott auf seiner Seite, oder? Aber stattdessen sagt Gott einfach, und das, Freunde, das ist die große Überraschung in diesem Text, nein, weder auf deiner Seite, Josua, noch die andere, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn, jetzt bin ich gekommen. Oder mit anderen Worten, niemand zieht hier irgendwelche Seiten auf, außer mir. Der Josua, der hat ja nicht gewusst, wen er da vor sich stehen hat, oder? Als er diese Frage gestellt hat. Auf welcher Seite stehst du? Und deswegen darf man ihm diese Frage auch ruhig verzeihen, oder? Hätte er nämlich gewusst, dass er den Allmächtigen vor sich hat, dann hätte er sich vielleicht denken können, dass die richtige Frage nicht ist, ob Gott auf seiner Seite steht oder nicht. Die richtige Frage für Josua lautet nicht, auf welcher Seite stehst du, Gott? Daher das Nein. Sondern die richtige Frage lautet, wo wir stehen. Wo Josua steht. Vor Gott.
Und der Josua begreift die Situation.
Schau mal, Vers 14. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an. Und aus der Frage, auf welcher Seite stehst du, wird die Frage, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Rede, denn dein Knecht hört. Hier geht es nicht mehr um Josuas Seite oder die Seite der anderen. Unsere eigenen Kategorien und Abgrenzungen verschwimmen und verblassen in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Da gibt es nur noch eine Seite. Gottes Seite. Darum das weder noch Josua, und darum fällt Josua auf sein Angesicht und betet an. Und jetzt passiert etwas Wunderbares. Etwas Herrliches. Gott erteilt Josua keine Kampfbefehle. Er stellt sich nicht auf seine Seite, sondern er offenbart ihm etwas. Schau mal, Vers 15. Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Mit anderen Worten, Josua, ich habe dich auf meine Seite gestellt. Auf heiligen Boden. Auf meinen. Kannst du dir vorstellen, welche Wohltat es gewesen sein muss, für Josua das zu hören? Der die gewaltige Aufgabe hatte, Kanaan einzunehmen und der nach Verbündeten Ausschau gehalten hatte. Er findet sich ganz unvermittelt auf heiligem Boden wieder. Boden, den Gott schon längst eingenommen hat für ihn. Du bist schon Akor, Josua, bei mir. Und Josua erlebt das, was Mose auch schon erleben durfte. Nämlich, dass Gott kommt, um sein Volk zu retten und ins Land zu bringen, ihn in seine Gegenwart und auf seinen heiligen Boden holt, den Gott schon längst eingenommen hat. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen. Denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Vielleicht ist dir diese Frage auch schon untergekommen. Bist du pro oder anti? Dafür oder dagegen? Die Frage hören wir immer wieder in der Gemeinde, in der christlichen Szene, in einer zunehmend polarisierten und fragmentierten Gesellschaft, in der wir leben. Da stellen wir diese Frage. Bist du auf meiner oder auf der anderen Seite? Wir lassen sie bestimmen, mit wem wir zusammenarbeiten können, mit wem nicht, mit wem wir Gemeinschaft haben können. Mit wem nicht, wer dazugehören darf und wer nicht, mit wem wir an einem Strang ziehen, mit wem nicht, mit wem wir Gemeinde sind und mit wem nicht. Aber manchmal ist die Frage,
wäre auf meiner Seite steht, einfach die falsche Frage.
Zu der Gott vielleicht sagen würde, nein, Stefan, sondern zieh deine Schuhe aus, in denen du ach so sicher zum Stehen glaubst. Denn der Boden, auf den ich dich stelle, der ist heilig. Und sonst keiner. Und wir sind so arg wie es auf das. Wir sind so arg wie es auf das, dass Gott das tut. Oder? Inmitten von einer polarisierten und fragmentierten Welt, dass Gott uns auf gemeinsamen Boden holt und stellt auf seinen Boden, auf heiliger Boden. Was ist der heilige Boden? Es ist der Boden von Gottes wunderbarem Erlösungswerk, auf den er Mose und Josua und dich und mich gestellt hat. Oder? Es ist derselbe Boden, auf dem Mose gestanden ist am brennenden Busch und Josua gestanden ist hier vor Jericho. Und in beiden Fällen war es die gleiche Botschaft, dieselbe Botschaft, die Gott auf heiligen Boden zu ihnen sprach. Nämlich die Botschaft von seiner Errettung. Mose stand barfuß vor dem brennenden Busch und Gott sagte, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Worte der Errettung. Und Josua steht hier auch barfuß vor einer verschlossenen und uneinnehmbaren Stadt Jericho, die laut Kapitel 6, Vers 1 verschlossen und verriegelt war vor den Kindern Israels, sodass niemand heraus oder hineingehen konnte. Und Gott sagt, schau Vers 2 zu Josua, siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Botschaft der Errettung. Was ist der heilige Boden? Es ist der Boden von Gottes wunderbarem Erlösungswerk, auf den er Mose und Josua und dich und mich gestellt hat. Gemeinsam. Als seine Nachfolger. Und dieser heilige Boden, auf den Gott uns eint, und auf seine, die einzig wahre Seite stellt, das ist das Evangelium. Das Evangelium. Die Botschaft von Gottes Errettung. Und manchmal ist die Frage, wer auf meiner Seite steht, einfach die falsche Frage. Zu der Gott sagen würde, nein, Stefan, sondern zieh deine Schuhe aus, von deinen Füßen, denn der Boden, auf den ich dich, euch stelle, der ist. Ich habe euch auf meinen Boden gestellt, auf heiligen Boden, auf den gemeinsamen Boden des Evangeliums, meiner Errettung. Also vergessen wir nicht, in all unserem Ringen um die Fragen, die uns beschäftigen und entzweien wollen, vergessen wir nicht, dass wir bereits auf gemeinsamem, heiligem Boden stehen, den uns niemand mehr wegnehmen kann. Niemand und nichts. Wir stehen auf heiligem Boden. Und zwar nicht, weil wir alle Antworten haben. Das ist nicht heiliger Boden.
Die Antworten, die wir zu haben glauben, sind nicht heiliger Boden. Wir stehen auf heiligem Boden nicht, weil wir alle Antworten auf alle möglichen Fragen haben oder weil alle auf meiner oder deiner richtigen Seite stehen, sondern weil Jesus uns auf seine Seite gestellt hat, Kraft seines Kreuzes, auf seinen Boden. Und es ist sein Evangelium, Freunde, das eins macht, das Evangelium allein, sonst nichts. In dieser polarisierten und fragmentierten Welt. Wie sieht es aus? Wie sieht es aus, nicht zu fragen, wer alles auf meiner Seite steht, sondern auf heiligem Boden zu stehen? Wie sieht es aus? Es heißt, es sieht so aus. Erstens, ich ziehe meine Kampfschuhe aus auf heiligem Boden. Vielleicht will ich nämlich für etwas kämpfen, für das Jesus schon gekämpft hat für mich. Vielleicht will ich dafür kämpfen, dass die Gemeinde bewahrt bleibt, wenn dieser Kampf Jesus schon längst für mich gekämpft hat. Es ist nicht mein Kampf. Es ist Jesus in Kampf, der nach gewonnen hat. Ich ziehe meine Kampfschuhe aus, weil vielleicht ist der Kampf, den ich gern kämpfen würde, ein Kampf, den Jesus mich nicht kämpfen lassen will. Vielleicht denke ich, ich muss irgendwelchen Boden einnehmen, auf den Jesus mich überhaupt nicht stellen will. Boden, der gar nicht mir gehört. Erstens, ich ziehe meine Kampfschuhe aus auf heiligen Boden. Zweitens, wir fragen demütig, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Was in all dem Jesus, in dem ich keine Antwort habe, in dem ich überfordert bin, was ist es, das du zu mir sagst? Was sagst du zu mir? Rede, mein Herr. Was redest du zu deinem Knecht? Ich, und das schockiert euch jetzt vielleicht, und als Pastor nicht alle Antworten. Jetzt schockiert euch auch nicht so, bin ich froh. Nicht einmal wir Ältesten haben immer alle Antworten. Okay, ist das klar? Gut, dass das klar ist. Und es fällt mir manchmal so schwer, das zu akzeptieren, dass mir nicht alle Antworten haben. Ich will alle Antworten hier. Und zwar gleich und die richtige. Wieso lachen da? Ich will das. Ja, genau. Wir lachen, oder? Es ist total unrealistisch, oder? Wenn man so drüber nachdenkt eigentlich. Willst du das auch manchmal? Oder munst du vielleicht sogar, du hast es? Wenn ich so zurückschaue auf die letzten 2-3 Jahre, ich denke mir dann, vielleicht hätten wir mal als Gemeinde alle aufstehen sollen, und miteinander wirklich unsere Schuhe ausziehen. Immer und wirklich. Ganz konkret. Und einander die Füße waschen. Vielleicht wäre dann manches anders gewesen.
Wenn wir uns das vor Augen heben, ganz konkret, wie wir gemeinsam auf heiligem Boden standen und was das heißt. Wahrscheinlich hätten wir gekündigt.
Nein.
Vielleicht hätten wir einfach unsere Schuhe ausziehen müssen und vielleicht, nehmen wir es metaphorisch, okay? Aber vielleicht hätten wir einfach unsere Schuhe ausziehen müssen im Sinne von im geeinten Gebet zum Fragen, Herr, was redest du zu deiner Knecht? Und zwar ohne zum Erwarten, Freunde, dass man gleich alle Antworten kriegt. Das ist ja unrealistische Erwartung. Gott sagt, wir sollen weise sein. Und wenn wir immer alle Antworten gleich hätten, dann wäre keine Not für Weisheit da. Dann wäre Weisheit überflüssig. Aber vielleicht, und ich glaube, ich denke das rückwirkend, wäre es gut gewesen, mehr in das zu investieren, zum auf heiligem Boden stehen und demütig fragen miteinander, Herr, was ist es, was du in der Knechte sagen möchtest? Durch die Überforderung, in die du uns jetzt einstellst, Kanaan die zu mir, diese Krise zu bewältigen, ein heiliges Land zu gewinnen. Wie sollen wir navigieren, Herr, in all deiner Dinge, mit denen wir noch nie so konfrontiert waren, genauso wie Josua noch nie so konfrontiert war mit einem uneinnehmbar scheinenden Jericho? Ich glaube, mir hat viele Dinge, ich möchte es auch betonen, ich glaube, mir haben viele Dinge gut gemacht. Das glaube ich. Ich glaube, mir haben wirklich viele Dinge gut gemacht. Als Gemeinde. Und ich glaube, mit einigen Dingen waren wir überfordert als Gemeinde. Das glaube ich auch. Das haben wir gespürt. Oder? Mit Fragen sind wir überfordert gewesen, die sich uns plötzlich gestellt haben, auf die wir nicht gleich eine eindeutige, klare Antwort gefunden haben. Vielleicht haben wir das geglaubt. Aber das Richtige zu tun, wäre dann nicht irgendwelche Kampfschuhe anzuziehen, sondern unsere Schuhe auszuziehen und demütig vor Gott stehen und uns auf seinem Boden stellen lassen, auf dem heiligen Boden. Und was ist der heilige Boden? Das Evangelium. Und wissen wir, was wunderbar ist an dem Evangelium? Das Wunderbare daran ist, dass man am Evangelium sehr hat, dass Gott schon lang alles da hat, um uns in sein verheißenes Land hineinzubringen. Er hat schon alles da. Es ist alles da, was nötig ist, um Gemeinde zu sein. Weil wir sind im Evangelium. Und das Evangelium heißt, wir dürfen Fehler machen. Wenn Gott dann Gott wäre, der uns keine Fehler machen lassen würde, dann hätte er uns mit dem Gesetz stehen lassen. Wir dürfen Fehler machen als Gemeinde. Wir dürfen Fehler machen als Individuen. Und die CGD kommt nicht nur in den Himmel, weil sie in Corona-Sachen alles richtig gemacht hat. Das ist nicht das Evangelium, oder? Das Evangelium ist, dass wir Fehler machen und vergeben können. Das ist das Evangelium. Und das ist, was Jesus sehr will in unserer Gemeinde. Dass wir Fehler machen dürfen und vergeben können. Das ist, was Jesus sagt. Und das ist, wie die Welt erkennen wird, dass wir sie in den Nachfolgen sind. Wir machen Fehler. Viele von uns haben Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht. Und es fehlt uns an Weisheit und Durchblick manchmal. Ja.
Wir verletzen einander, weil wir überfordert sind. Aber wenn wir uns tun, denn das, dass wir das Evangelium miteinander leben, weil das der heilige Boden ist, auf den Gott uns gestellt hat. Und das Evangelium leben bedeutet vergeben. Und Vergebungsurteil. Und wenn wir das nicht können, dann müssen wir uns auch nicht Jesu Nachfolger nennen. Er hat denen vergiert, die ihm ins Gesicht gespuckt haben. Kreaturen, die dem lebendigen Gott ins Gesicht gespuckt haben. Also, wie gehen wir mit der nächsten Krise um, ihr Lieben? Wir müssen eine Antwort auf die Frage hier. Weil die nächste Krise kommt bestimmt. Wir ziehen gemeinsam unsere Kampfschuhe aus. Wir fragen demütig nach der Stimme des Herrn in meinem persönlichen Lehrbar und in unserem Lehrbar als Gemeinde. Und auf dem Boden des Evangeliums begegnen wir uns. Und nur auf dem Boden, auf den Gott uns gestellt hat. Indem wir einander vergebend in all deiner Unzulänglichkeiten und Verletzungen, die passieren und da sind. Und Freunde, so wird Gott uns durch jede Krise ins verheißene Land bringen. Das ist ein Versprechen. Land, das er schon lange ignoriert hat. Und lieben, ihr Lieben, Dornbirn zum Erreichen und Gottes Gemeinde dort zum Bauen ist auch keine Kleinigkeit, oder? Wenn wir schon von Jericho reden. Fast gleich schwer. Aber Jesus hat uns aus einem Grund auf den Boden gestellt. Oder? Auf seinen heiligen Boden. Den er schon lange ignoriert hat. Weil er uns da hier mag. Um Menschen uns zu machen inmitten von einer polarisierten und fragmentierten Welt. Und wir können demonstrieren, dass das funktioniert. Und so wird die Welt erkennen, dass Jesus echt ist und lebendig ist. Und wenn das Einzige ist, das man tun als Gemeinde, dann glaube ich, wird die Gemeinde wachsen. Ich möchte beten. Danke, Herr Jesus, dass du die Mauern meiner Vergebungslosigkeit überwinden kannst. Die Mauern von meinem Stolz, von meiner Rechthaberei, von meiner überheblichen Verletzlichkeit überwindest du mich. Und danke, Jesus, dass du uns alle auf deinen heiligen Boden des Evangeliums gestellt hast. Und dass an dem niemand rütteln kann. Lass es uns lehrbar, wir bitten dich um deines Namens.